Gerät ist an. Hallo, hallo hier, hallo, wenn Sie das Video gucken. Danke für das Geweih. Ich freue mich sehr. Ich werde nächste Woche auch ein weihnachtliches Geweih tragen. Manche von Ihnen kennen das schon, das mit den Glöckchen. Genau. Okay. Der Plan. Vorlesung. Bisschen kürzer, haben wir ja schon gesprochen. Da gucke ich einfach, wo eine gute Stelle ist zum Unterbrechen. Dann haben wir Mittagspause, so eine knappe Stunde. Und dann geht es in Raum 3.28 weiter mit dem Workshop. Da fangen wir mit der großen Fragerunde an. Und mein Plan ist, ein bisschen vorher da zu sein, so 20 nach 25 ungefähr, um die Technik da zu starten und um, wenn Sie wollen, von Fragen einzusammeln. Und dann kommt das Übliche. Das kennen jetzt ja viele schon. Dann sind wir da so lange, wie es halt dauert. Irgendwann müssen wir gehen, weil der Hörsaal dann wieder gebraucht wird. Deswegen habe ich hier das Ende Viertel vor zwei geschrieben. Wenn wir ein bisschen länger drin sind, ist okay. Und dann geht es im fünften Stock weiter hier im Gebäude, oben in diesen großen Räumen, wo dann heute Abend auch die Fachschaftsratswahlfeier ist. Und dann sind wir halt da, solange wir wollen. Und solange Menschen da sind, die Fragen beantworten. Ich bin die ganze Zeit da. Ich bin auch heute Abend bei der Feier da. Und beim Workshop oben im fünften Stock, da haben Sie dann die Möglichkeit, nicht nur Aufgaben zu rechnen und in Gruppen noch irgendwie Kram zu wiederholen, Sachen zu diskutieren, sonst was, uns Fragen zu stellen, sondern da können Sie mich auch schnappen für Einzeltermine nach dem Motto, ich habe noch die und die Frage zur Prüfung oder ich habe dieses und jenes andere Anliegen, ich laufe da die ganze Zeit rum, dann können Sie mich einfach schnappen. Soweit der Plan. Ist das okay? Was für Fragen haben Sie zum Workshop? Ist da noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, gut. Dann haben wir einen Plan. Hier ist alles an. Und wir steigen wieder ein in den Beweis von der Mandel 1. Was war da überhaupt los? Wir arbeiten jetzt gerade im Ring ZI der ganzen gaußschen Zahlen. Haben uns nochmal erinnert, was die Normfunktion da macht. Die Normfunktion, mit der das ein euklidischer Ring wird. Und dann haben wir uns klar gemacht, naja, die verträgt sich mit der Multiplikation im Ring. Das war Teil A des Lehrers. Und wir haben uns auch schon überlegt, dass ein Element genau dann Normwert 1 hat, wenn es eine Einheit ist im Ring, sprich wenn es ein Teiler von 1 ist. Und das ist jetzt der Schlüssel, um die Einheiten dieses Rings genau zu bestimmen. Das ist Teil C. Wir zeigen nämlich jetzt, dass die Einheiten des Rings ZI genau die Zahlen 1, minus 1, i und minus i sind. Sind also ein paar mehr als in Z, aber es ist immer noch übersichtlich. Also kommt hier Teil C. Und wir verwenden das, was wir in B gezeigt haben, dass also Einheiten Norm 1 haben. Ich schreibe meine Einheit hin. Und zwar mit real- und imaginärteil. Epsilon soll sein E1 plus E2i. Überlegen wir, was das ist. Bei der Norm nehmen wir den Realteil zum Quadrat plus den Imaginärteil zum Quadrat und schreiben das hin. Naja, das sind ganze Zahlen, deren Quadrate sind 0 oder größer und die Summe soll 1 sein. Wie geht denn das? Naja, sobald die beide ungleich 0 sind, haben wir dann ja hier mindestens 1 und hier auch mindestens 1 und das wird schon zu groß. Wenn beide 0 sind, kommt auch nicht 1 raus, sondern 0. Also haben wir nur die Möglichkeiten, dass einer dieser beiden Werte 0 ist und der andere 1. Und jetzt schauen wir, was das für Möglichkeiten liefert. Hier vorne kann eine 1 stehen, wenn E1 1 oder minus 1 ist und der andere Wert muss 0 sein, damit das passt. Und hier bei E2² genauso. Und jetzt schauen wir hier oben, was das für Möglichkeiten liefert. Hier vorne kann also 1 oder minus 1 stehen und dann 0. Das sind die Zahlen 1 und minus 1. Und wenn hier vorne 0 steht und hier hinten eine 1, dann haben wir hier 0 und hier die Möglichkeiten 1 oder minus 1 und das führt dann zu i oder minus i. Spaß. So, jetzt habe ich alles so ähnlich, wie ich es gesagt habe, hingeschrieben, ein bisschen kürzer. Und damit haben wir unsere Einheit gefunden, 1 minus 1 i minus i. Und wir haben eine Methode gesehen, wie man in Ringen, die man noch nicht so gut kennt, Einheiten finden kann und die alle bestimmen kann. Das könnte ja später mal interessant sein, wenn ich sie mit anderen Ringen bewerfe. Gut, dann haben wir als nächstes Aussage D. Was ist da los? Da steht, falls Alpha, Alpha ist eine ganze große Zahl, falls Alpha irreduzibel ist in Zi, dann ist das komplex Konjugierte davon auch irreduzibel. Und hier erinnern wir uns kurz, was irreduzibel nochmal hieß. Drei Sachen gehören dazu, irreduzibel zu sein in einem Ring. Wie war das nochmal? Nachher im Workshop frage ich Sie auch Sachen.
Na? Eine Einheit zu sein, nicht das Nullelement zu sein und falls es von irgendwas geteilt wird, dass das, was es teilt, eine Einheit ist oder assoziiert dazu.
Genau, ich wiederhole das mal. Irreduzibel zu sein heißt, dass man nicht Null ist und keine Einheit und dass die einzelnen Teile die dazu assoziierten Elemente sind und die Einheit haben. Wunderbar. Gut, dann fangen wir mal mit Alpha an. Alpha ist nach Voraussetzung irreduzibel in Zi und das heißt, es erfüllt all dieses Zeug, was wir gerade gehört haben. Können wir jetzt hinschreiben? 0, 1, minus 1, minus i. Und die einzigen Teile sind Einheit und assoziiert in Zi. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt gucken wir uns Alpha Stern an. Naja. Was wir uns gerade überlegt haben zu den Einheiten, sagt ja insbesondere, dass komplex Konjugierte von Einheiten auch wieder Einheiten sind. Wir gucken mal. 1 passiert bei komplexer Konjugation gar nichts. Minus 1 genauso. I und minus i tauschen einfach bei komplexer Konjugation, sodass wir also sehen, dass die Menge der Einheiten unter komplexer Konjugation invariant ist. Genauso wie 0. Das heißt, wenn Alpha nicht aus dieser Menge ist, dann ist Alpha Stern auch nicht aus dieser Menge. Nicht Null, keine Einheit. Jetzt gucken wir uns Teile an und dafür schreiben wir einfach mal Alpha Stern als irgendwas mal irgendwas. So richtig viel machen kann ich ja nicht, ich habe ja keine Ahnung, was Alpha ist. Aber ich weiß, dass wenn ich komplexe Konjugationen zweimal nacheinander ausführe, dass dann wieder die ursprünglichen Elemente rauskommen. Also kann ich das doch mal machen. Wenn ich hier auf diese Gleichung komplexe Konjugationen drauf werfe, steht links Alpha Stern Stern, also Alpha. Alpha kenne ich, so ein bisschen. Und auf der anderen Seite steht dann eben Gamma Stern und Delta Stern, sodass ich also plötzlich eine Zerlegung sehe von Alpha, also Alpha als Produkt von irgendwas hingeschrieben habe. Und die Teile von Alpha kennen wir. Das heißt, wir können jetzt das verwenden, was in der Zeile da drüber steht. Wir erhalten dann also Alpha gleich Alpha Stern Stern gleich einsetzen Gamma Stern bei Delta Stern. Und hier verwende ich übrigens schon wieder das komplexe Konjugation ein Körperraumhomorphismus ist von C, beziehungsweise dass die Einschränkung darauf auf Zi, dass die Einschränkung davon auf Zi ein Ringhomomorphismus ist, sich also mit Plus und Mal verträgt. Das habe ich hier verwendet, als ich Stern darauf angewandt habe und das dann so reingezogen habe in das Produkt. Und jetzt können wir nach Voraussetzung schließen. Nach Voraussetzung sind dann, naja, Gamma Stern und Delta Stern. Überliegend auf. Wenn Gamma Stern eine Einheit ist, dann ist Delta Stern assoziiert zu Alpha und umgekehrt. Jetzt gucken wir uns also diese beiden Fälle an. Wenn Gamma Stern eine Einheit ist, dann ist Delta Stern zu Alpha assoziiert und mit Gamma Stern ist auch Gamma eine Einheit, denn ich komme ja von Gamma Stern wieder zu Gamma, indem ich nochmal komplex konjugiere. Das heißt, dass ich in der gleichen hinten dann plötzlich sehe, Alpha Stern ist eine Einheit mal irgendwas. Ja, das irgendwas ist halt assoziiert zu Alpha Stern. Und genauso im anderen Fall. Das heißt also, dass wir hier aus dieser Information jetzt schon rauslesen können, dass dann auch Gamma oder Delta eine Einheit ist, beziehungsweise zu Alpha Stern assoziiert. Sowas wie assoziiert sein oder Einheit sein sich mit komplexer Multiplikation verträgt. Okay, und irreduzibel sein offensichtlich auch. Gut, denn aus all diesem ganzen Kram folgt jetzt E und wir werden im Laufe dieses Kapitels noch sehen, dass E wirklich ganz toll ist. Also, dass wir, wenn wir mit irgendeiner ganzen gaußschen Zahl anfangen und der Zerlegung, dass wir dann diese ganze Zerlegung transportieren können mit Hilfe komplexer Konjugation zum komplex Konjugierten. Schreibt mal was und Sie dürfen sich beschweren. Ich soll mir hinschreiben. Also mein Gedanke ist so. Wir fangen ja in E mit einer Zerlegung an von Alpha. Wir schreiben Alpha als Einheit mal Produkt von Irreduziblen. Und dann behaupte ich ja, man kriegt dann eine Zerlegung für Alpha Stern, indem man einfach alles nimmt und komplex konjugiert. Und der Witz ist, erstens weiß man, dass Alpha Stern eine Zerlegung hat, denn der Ring ist ja faktoriell. Aber der Witz ist jetzt, warum kriegen wir die, wenn wir Alpha komplex konjugieren? Naja, die Einheit Epsilon wird zu einer Einheit Epsilon Stern beim Komplex konjugieren. Das sehen wir aus Teil C. Und wir haben es auch gerade schon benutzt. Und die ganzen irreduziblen Leute, die bleiben, wenn man sie komplex konjugiert hat, irreduzibel. Und deswegen ist das, was da steht, auch wieder eine Zerlegung in Einheit mit irreduzibel. Steht also wirklich alles da. Und dass ich komplexe Konjugation da so reinziehen kann, das ist die Hormonfiehenschaft. So. Sie nicken. Ich sehe quasi den gleichen Gesichtsausdruck, den ich auch habe, zumindest innerlich. Ich weiß nicht, ob ich ihn auch äußerlich habe, aber so dieses, ja, passt. Das sehe ich jetzt auch bei Ihnen. Wer möchte dazu noch was fragen? Dazu oder zu den anderen Teilen des Lehrers? Dann erzähle ich Lemma 9.1 hier mit für Physik. Und wir schauen, was als nächstes passiert. Ich sage mal, was das nächste größere Zwischenziel ist vielleicht, zur Motivation, warum wir da jetzt noch so ein paar Lemmata beweisen. In Z wissen wir doch, wie die irreduziblen Elemente aussehen, stimmt's? Das sind die Primzahlen und die negativen von Primzahlen. Das war's. In ZI haben wir noch keine Ahnung. nicht so richtig und auch noch nicht so richtig viele Methoden, wie man entscheiden kann, ob etwas irreduzibel ist. Man kann das so nachprüfen, ja, mit der Definition und da irgendwie gucken, aber das war es erstmal. Und eine Frage, die ich zum Beispiel immer ganz spannend finde, ist, wenn ich einen Ring habe, der den Ring der ganzen Zahlen als Teilring enthält, und Sandy ist ja so einer, dann liegen da ja auch alle Primzahlen drin und die negativen davon, also die Elemente, die in Z irreduzibel sind. Und wenn wir den Ring vergrößern, gibt es ja mehr potenzielle Teiler und deswegen stellt sich die Frage, bleiben die Leute irreduzibel oder verlieren sie diese Eigenschaft, weil plötzlich mehr Teiler da sind, die man in Z halt nicht hatte und man dann plötzlich noch neue Zerlegungen hat. Diese Frage hatten wir so ein bisschen auch schon beim Thema Polynomringe, denn wenn man andere Koeffizienten zulässt, dann sind ja auch manchmal plötzlich andere Faktorisierungen möglich, sodass also so eine Eigenschaft wie Irreduzibilität auch bei Polynomen dann plötzlich verloren gehen kann, wenn man den Koeffizientenbereich ändert. Und vor einem ähnlichen Hintergrund möchte ich jetzt diese Frage angucken. Was passiert, wenn ich eine Primzahl nehme und die aber jetzt in ZI angucke und mich dort frage, bleibt das eigentlich jetzt ein Primelement, bleibt es irreduzibel oder passiert was Komisches? Dieser Frage nähern wir uns und das führt dann zu einer kompletten Klassifikation der irreduziblen Elemente in ZI. Und wir werden sehen, dass das super nützlich ist, das zu haben. Lemma dann 2 ist ein erster Schritt, nämlich ein Kriterium, wie man sehen kann, dass irgendwas irreduzibel ist in ZI. Und das Kriterium ist, dass man nachguckt, ob der Normwert eine Primzahl ist. Los geht's. Okay, die Norm von Alpha ist eine Primzahl. Primzahlen sind nicht 1 und auch nicht 0. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Warum sage ich das? Weil das heißt, dass der Normwert von Alpha nicht 0 ist, das heißt Alpha ist nicht 0. Und der Normwert von Alpha ist auch nicht 1 und deswegen ist Alpha keine Einheit. Ah, das heißt, dass schon wieder 2 von 3 Teilen aus unserer Definition abgearbeitet sind. Wenn ich jetzt aber zusammenschreibe, dann kann es sein, dass es nicht so gut lesbar ist. Dann müssen Sie sich hinten bitte beschweren. Dann. Wie sein aus ZI so, dass Alpha gleich Beta mal Gamma ist? Ziel ist klar. Beta und Gamma sollen Einheiten oder zu Alpha assoziiert sein. Und jetzt gucken wir mal, wie wir diese schöne Voraussetzung, dass die Norm von Alpha eine Primzahl ist, benutzen können. Und dann möchte ich gerne Lemma 9.1 Teil A in den Ring werfen. Ah, und vielleicht braucht die Primzahl noch einen Namen. Genau, die hat noch keinen. Darf ich das jetzt sagen, so, dass das so ist? Und ich möchte hier noch was ergänzen. Und es sei die Norm von Alpha, die Primzahl braucht einen Namen. Klein b. Einverstanden? Und dann kann ich jetzt hier loslegen. Jetzt ist p das gleiche wie die Norm von Alpha. Jetzt verwende ich das hier oben und ziehe die Norm rein. Norm von Beta mal Norm von Gamma. Und wir gucken mal, was da jetzt los ist. Denn jetzt steht hier eine Primzahl und die Norm bilde ich dann nach N0 ab. Das heißt, dass wir ein Produkt von natürlichen Zahlen haben. 0 geht nicht, weil sonst wäre links 0 stehen würde, tut es aber nicht. Wir haben also ein Produkt von natürlichen Zahlen, der Art, dass da g rauskommt, unsere Primzahl g. Und Primzahlen haben nicht so viele natürliche Teiler. Das heißt, dass die einzigen Zahlen, die jetzt hier rechts stehen können, 1 und p sind. Und dann haben wir einfach zwei Fälle, Norm von Delta ist p oder 1. Und das andere ist dann halt jeweils das andere. So, das. Norm von Delta jetzt 1 oder p. Und dann gucken wir uns die beiden Fälle an. Im Fall Norm von Delta gleich 1. Ah, da wissen wir Bescheid, oder? Ja, ich weiß Bescheid. Sie wissen auch Bescheid. Was ist jetzt los? Norm von Delta gleich 1, wozu führt das? Ja.
Das ist Norm von Gamma gleich p.
Ja, und was weiß ich jetzt über Delta?
Achso, und Einheit.
Genau, beide Infos sind gut. Vielen Dank. Also wenn die Norm von Delta 1 ist, dann muss die Norm von Gamma p sein, damit das passt. Und aus Lemma 9.1 Teil C wissen wir, Teil B wissen wir, dass dann Delta eine Einheit ist. Und dann muss natürlich Gamma zu Alpha assoziiert sein und wir sind fertig. Das heißt, ich verwende hier schon wieder den Namen 1, diesmal Teil B. Und dann gucken wir uns noch den anderen Fall an. Und da greife ich jetzt Ihr Argument quasi auf, denn Sie haben jetzt das so gemacht, dass Sie gesagt haben, aus dem Normwert für das eine Element folgt der Normwert für das andere. Genauso mache ich das jetzt. Im Fall Norm von Beta gleich P, jetzt war ich schon drei Schritte weiter. Im Fall Norm von Beta gleich P, das ist der andere Fall hier oben, ist die Norm von Gamma 1, damit die gleichen Werte stimmt. Also ist Gamma eine Einheit. Für die Normfunktion. Der ist jetzt schon ziemlich mächtig, da können wir schon viel mitmachen. Und haben ein erstes Kriterium dafür, dass Sachen irreduzibel sind, dann zählt. Sehr schön. Ich wische mal ein bisschen. Wir gehen erste Schritte hinzu, wie verhalten sich Primzahlen, wenn man sie im Ring ZG anguckt. Okay, die erste Primzahl ist die 2 und dann sehen wir, oh, die bleibt nicht irreduzibel finden. Wir gucken uns einfach eine konkrete Zerlegung an, vielleicht haben Sie schon eine im Kopf, super. Das gleiche passiert, wenn die Primzahl kongruent zu 1 ist modulo 4, also sowas wie 5 oder 13, bleibt auch nicht irreduzibel. Sondern da passiert irgendwas Spannendes. Und dann gibt es aber auch noch die anderen Primzahlen, die Kongruenz zu 3 sind, modulo 4, sowas wie 3 und 7 und so, und die bleiben irreduzibel. Und warum das so ist, das gucken wir uns jetzt an. Tatsächlich ist dieses Lemma 2 geteilt. Ein Teil machen wir zusammen in der Vorlesung und einen Teil gibt es als Übungsaufgabe. Das ist also die Lage. Und vielleicht können Sie mir ja für die 2 einen Grund sagen, warum die nicht irreduzibel in ZI ist. Vielleicht sehen Sie da ja interessante Teile, die keine Einheiten sind und auch nicht zu 2 assoziiert. Irgendwelche Ideen? Ja, vielleicht?
1 plus i
mal 1 minus i, genau, wir gucken mal. NZI ist 2 gleich 1 plus i mal 1 minus i. Dritte binomische Formel, 1 Quadrat minus i Quadrat, also minus minus 1. Das heißt, dann steht ja 1 plus 1 und das ist 2. Aha. Übrigens ein Trick, den man so oder so ähnlich jetzt die ganze Zeit benutzen kann, der ganz hilfreich ist. Achso, und warum ist das eine interessante Zerlegung? Was ist los mit diesen beiden Leuten? Ja. Genau, es sind keine Einheiten. Richtig, danke schön. Ich wiederhole das nochmal. Das sind beides keine Einheiten, deswegen kann auch nicht eins davon zu zwei assoziiert sein. Das heißt, es sind beides interessante Teile. Dankeschön. Und dass es keine Einheiten sind, das sehen wir durch hingucken, denn die stehen ja nicht in unserer Liste von Einheiten. Wir kennen die. Wunderbar. Also ist 2 nicht reduziert als i. Und ich möchte jetzt direkt mal so ein bisschen, ich weiß nicht, spoilern ist gar nicht mal so richtig das richtige Wort, sondern ja, ich möchte einfach bemerken, dass das jetzt nicht nur die Zahl 2 selber betrifft, sondern das hat noch weitere Auswirkungen, wenn wir zum Beispiel an Ideale denken. Das ist jetzt eine Denkaufgabe für Sie. Wenn Sie nicht ausgelastet sind, dann können Sie darüber nachdenken. Oder Sie sprechen mich später im Workshop darauf an. Das von 2 erzeugte Ideal im Ring Z verhält sich da anders als das von 2 erzeugte Hauptideal im Ring ZI. Das heißt also, das, was wir hier an Elementeigenschaften herausfinden, hat Auswirkungen auf die von diesen Elementen erzeugten Ideale in den jeweiligen Ringen. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Bei so Ringen wie Z, ZI oder auch bei Polynomringen, was ist da los? So, dann haben wir jetzt den Fall, dass die Primzahl ungerade ist und kongruent zu 1 mal 4. Das gucken wir uns jetzt an. Nicht irreduzibel ist in ZI, aber die Frage ist, wieso? Man könnte versuchen, für solche Primzahlen auch so eine Zerlegung zu finden, aber wenn man die Zahl nicht konkret hat, dann ist nicht so richtig klar, wie das gehen sollte. Bei einer konkreten Zahl kann man das machen, zum Beispiel bei 5. 5 fällt in diesem Fall und 5 kann ich schreiben als 2 plus i mal 2 minus i. Das heißt, da kann ich konkret solche Zerlegungen basteln. Die Frage ist, kriegen wir dann ein allgemeines Argument rausgestrickt? Ja, kriegen wir. Und der Witz sind quadratische Reste. Hier kommt warum. Wir verwenden die minus 1 über p-Regel. Lemma 5. Für Primzahlen, die kongruent zu 1 und mod 4, ist nämlich minus 1 über p gleich 1. Oder anders gesagt, ist minus 1 ein quadratischer Rest von p. Ein Z aus Z so, dass Z Quadrat kongruent zu minus 1 ist mod p. Das drücken wir jetzt ein bisschen anders aus. Was heißt denn das, was hier steht? Das heißt, p teilt z Quadrat plus 1. Ah, okay. Das ist erstmal eine Teilerei in z. Aber wenn p ein Teiler ist davon in z, dann ist es auch ein Teiler davon in zi. Und in zi kann ich das hier interessant zerlegen. Und dann sehen wir nämlich genau diesen Trick, den ich gerade für 5 erzählt habe und den wir für 2 auch schon gesehen haben, ein bisschen anders. Denn das ist z plus i mal z minus i. Und das ist jetzt Teil von z i. Und jetzt können wir Eigenschaften von p benutzen. P war doch, also was haben wir hier? P teilt das kurz überlegen, ob ich da nochmal eine neue Bezeichnung habe. Nee, genau, okay. Das ist alles wunderbar. Und jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, in welchem Ring wir arbeiten. Wir sind im Ring ZI. Das ist der Ring, in dem wir uns ja die Frage gestellt haben, ob die Primzahl P ja irreduzibel ist. Oder nicht. Und jetzt nehmen wir mal kurz an, P sei irreduzibel. Ich möchte auf einen Widerspruch hinaus. Angenommen, P sei irreduzibel in ZI. Aus Irreduzibilität in ZI folgt, weil es ein faktorieller Ring ist, auch die Primelement-Eigenschaft. Dann hätten wir jetzt also hier ein Primelement stehen, das dieses Produkt teilt. Es muss also einen der Faktoren teilen. Und jetzt machen wir uns klar, warum das nicht geht. Also warum P diese Elemente nicht teilen kann in ZI. Das machen wir, indem wir uns Real- und Imaginärteil angucken. Angenommen, es sei P irreduzibel in ZI. Dann ist P auch Prim. Also teilt es einen der Faktoren und wir gucken uns nur den ersten Fall an, der andere geht genauso. Also teilt P dann Z plus I oder Z minus I in ZI. Gucken wir uns den ersten Fall an. Sei also A plus BI. Noch sanfter. Sei A plus BI aus ZI so, dass P mal A plus BI das gleiche ist wie, ich gucke mir jetzt den ersten Fall an, also Z plus I. Und dann machen wir einen Koeffizientenvergleich. Das können Sie auch. Machen Sie mal einen Koeffizientenvergleich und sagen Sie mir, was wir jetzt wissen. Hier haben wir einen Realteil, nämlich Z, und einen Imaginärteil, nämlich 1. Und auf der linken Seite auch. Und jetzt sagen Sie mir mal durch den Vergleich, was wir dann wissen. Der Koeffizientenvergleich zeigt, dass Genau, danke schön. P mal A gleich Z und P mal B gleich 1. P mal A gleich Z ist möglicherweise kein Problem, keine Ahnung. P mal B gleich 1 ist ein Problem. Denn wir reden hier über ganze gaußsche Zahlen, das heißt, dass A und B ganzzahlig sind. Jetzt habe ich hier plötzlich eine Primzahl, mal eine ganze Zahl, da soll 1 rauskommen. Das ist nicht möglich. Dieser Widerspruch zeigt, dass P kein Teiler sein kann von Z plus I mit genau dem gleichen Argument und dann halt nur eine minus 1 da hinten, können wir das für Z minus I machen und das bedeutet, dass P diese beiden Sachen nicht teilt, aber P teilt das Produkt und deswegen kann P kein Primelement sein im Ring ZI, kann also auch nicht irreduzibel sein. Das ist der Widerspruch zu unserer Annahme. Wer braucht es, dass ich jetzt noch anschreibe, dass der andere Fall genauso geht? Wer möchte das? Niemand. Dann haben wir jetzt den Fall P gleich 2 erledigt und den Fall, dass P ungerade ist und kongruent zu 1 mod 4. Und dann gibt es jetzt noch einen Fall, der anders gelagert ist. P ist kongruent zu 3 mod 4 und da soll man dann zeigen, dass die Zahl dann irreduzibel bleibt. Viel Spaß damit in der Übungssache. Und wir gucken, was als nächstes passiert. Achso, ist da eine Frage? Gibt es noch was zu besprechen? Okay, dann gucken wir weiter. Denn jetzt machen wir den, ich glaube, vorletzten Schritt vor unserer schönen Charakterisierung aller irreduziblen Elemente. Wir gucken uns jetzt den Fall, dass P kongruent zu 1 ist mod 4, wo wir gerade gesehen haben, dass die Zahl noch nicht irreduzibel ist, in ZI. Den gucken wir uns ein bisschen näher an und zeigen, dass man solche Primzahlen dann in ZI als Produkt schreiben kann von einem irreduziblen Element und seinem komplex konjugierten. So, wie stellen wir uns das also vor? Ich hatte ja vorhin schon mal irgendwo ein Beispiel, ich glaube P gleich 5 habe ich als Beispiel genommen. dann würde man also hier hinten darauf kommen, dass man P schreiben kann als 2 plus I mal 2 minus I. Die sind zueinander komplett konjugiert, das heißt, es passt. Die Frage ist noch, sind diese beiden Elemente irreduzibel? Ja, der Witz ist, dass bei dieser Zerlegung hier hinten ja genau das multipliziert wird, was man multipliziert, um den Normwert auszurechnen. Das heißt, diese beiden Elemente, die da stehen, die haben beide als Normwert das, was links steht. Das heißt, wenn wir mit 5 anfangen und schreiben 5 als 2 plus i mal 2 minus i, dann haben diese beiden Elemente in der Faktorisierung jeweils den Normwert 5 und 5 ist eine Primzahl, also sind diese beiden Faktoren irreduzibel mit Lemma 9,2. Und das ist die ganze Idee für dieses Lemma 9,4, das wir jetzt zeigen. Da brauchen wir ein bisschen Platz an der Tafel. So, und es ist zwar schön, einen Plan zu haben, aber ich glaube, man darf das ab. Schon geklärt. Dementsprechend muss ich jetzt auch gar nicht so viel anschreiben. Mal P hin als Produkt, Alpha mal Beta, mit ganzen gaußschen Zahlen Alpha und Beta. Achso, das nicht irreduzibel sein kommt nicht daher, dass wir aus Versehen 0 oder eine Einheit sind. Das ist klar, weil ja P eine Primzahl ist, eine Ungerade. Und na, sowieso nicht 0 oder 1 oder irgendwas. Seien also Alpha, Beta aus ZI so, dass man P als Produkt schreiben kann. Und beide sind keine Einheiten und auch nicht assoziiert zu P. So, dass das gilt. Und haben Sie das auch? Ah!
Das bin ich, alles gut. Entschuldigung.
Und Alpha Beta.
Ja.
Wir rechnen mal wieder den Normwert aus und kombinieren irgendwie, das hat uns jetzt ja schon mehrfach geholfen. Okay, der Normwert von P ist P Quadrat, denn P ist ja einfach P plus 0 mal I und den Normwert rechne ich aus, indem ich real und imaginär Teil quadriere und das dann aufsummiere. Bei ganzen Zahlen kommt also einfach das Quadrat dieser Zahl raus, dementsprechend P Quadrat. So, und jetzt schreibe ich P als Alpha mal Beta, ziehe die Norm rein, das ist mal wieder Lemma 9,1 Teil A. Dann habe ich also Norm von Alpha mal Norm von Beta. Und was ist jetzt hier los? Zwei natürliche Zahlen, 0 geht nicht, weil ja links P Quadrat steht. Und deren Produkt soll jetzt P Quadrat ergeben. Die Teiler von P Quadrat in N kenne ich, das sind 1, P und P Quadrat. Also kann ich jetzt mir Möglichkeiten überlegen, was n von Alpha und n von Beta sein können. Die müssen ja zusammen p Quadrat ergeben. Und jetzt ist eine Möglichkeit, dass eins von beiden 1 ist und das andere p Quadrat. Naja, theoretisch. Ich würde mal sagen, eigentlich ist es keine Möglichkeit. Wer von Ihnen sieht, warum das nicht geht? Wieso können wir da nicht 1 und p Quadrat kombinieren? Da hinten? Richtig, da Alpha und Beta keine Einheiten sind. Genau das ist es. Wenn wir hier 1 und p Quadrat hätten, wäre Alpha eine Einheit. Ist es aber nicht. Wenn wir p Quadrat in 1 hätten, wäre Wetter eine Einheit, ist es aber nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die jetzt noch übrig bleibt, ist P und P. Das heißt, ich verwende das hier hinten, Alpha und Beta, keine Einheiten. Und ich verwende Lemma 9,2 Teil B. Nee, 9,1 Teil B. Daraus folgt Norm von Alpha gleich P gleich Norm von Beta mit Lemma 9,1 Teil B. Okay, und der Voraussetzung, die da steht für Alpha und Beta. Ja, aber Moment, jetzt folgt doch ganz viel. Es folgt erstens aus der Tatsache, dass Alpha und Beta als Norm eine Primzahl haben, dass die irreduzibel sind. Das steht in Lemma 9,2. Lemma 9,2 liefert jetzt, dass Alpha und Beta irreduzibel sind, denn ihre Norm ist eine Primzahl. Und was noch? Genau. Dann haben wir noch, wenn wir die Norm von Alpha nochmal ausrechnen, so wie man das halt macht, Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat, da war ja eine andere Möglichkeit, wie man das hinschreiben kann, dass man die Zahlen nimmt und dass man sie mit ihrem Komplex konjugierten multipliziert. Das heißt also, dass wir P schreiben können als Norm von Alpha, was dasselbe ist wie Alpha mal Alpha Stern. Schreiben wir das doch nochmal hin. Und jetzt kombinieren wir das. Also, P ist Alpha mal Alpha Stern. Alpha ist irreduzibel, das steht hier. Alpha Stern ist irreduzibel mit Lemma 9,1 Teil D. Und wir haben das P Alpha mal Alpha Stern, also Produkt eines Irreduziblen mit dem Komplex Konjugierten. Und irgend sowas steht auch in der Behauptung. Ja, genau das steht da. Fertig. Also schreibe ich nur, wie behauptet. Das war's. So, jetzt verdauen wir das. Sammeln uns nochmal. Also, was wissen wir jetzt alles? Wenn wir uns jetzt nochmal die Primzahlen, die handelsüblichen, so angucken, dann haben wir da einmal die besondere Primzahl 2, von der haben wir schon gesehen, die bleibt letztendlich nicht irreduzibel, sondern die zerfällt so. Wunderbar. Dann haben wir die anderen Primzahlen, die ungeraden, und die kommen in zwei Geschmacksrichtungen. Geschmacksrichtung 1, ich bin kongruent zu 1 mod 4, dann zerfalle ich auf so eine interessante Art, bleibe also nicht irreduzibel. Und dann gibt es noch die kongruent zu 3 mod 4, bei denen wir jetzt nicht gezeigt haben, aber gesehen haben in einem Lemma, dass die irreduzibel bleiben. Und das heißt, dass wir aus der Perspektive das Problem jetzt schon ganz gut verstanden haben. Was ist mit der anderen Perspektive? Wir haben jetzt also irreduzible Elemente gefunden in ZI, haufenweise, ausgehend von den Primzahlen. Gibt es vielleicht noch andere irreduzible Elemente in ZI, die wir nicht so finden, sondern die von woanders auf der Welt kommen? Das ist die nächste Frage. Und deswegen braucht man einen Klassifikationssatz, so wie Satz 9,5. Hier steht also in der ganzen Pracht Charakterisierung aller irreduziblen Elemente in ZI. Das heißt, wenn wir diesen Satz bewiesen haben, dann wissen wir Bescheid. Wir wissen einfach genau, was die Lage ist. Wir beginnen damit, dass wir ein irreduzibles Element Alpha hernehmen aus ZI. Und jetzt behaupten wir, und ich finde die Formulierung hier wichtig, wir behaupten, dass Alpha irreduzibel ist, genau dann, wenn eine der folgenden Möglichkeiten zutrifft. Wir haben ja also wirklich zwei Richtungen. Wir haben, wenn Alpha irreduzibel ist, dann kommt es in dieser Liste vor, die wir da hinschreiben. Da kann man also dann im Zweifel die Möglichkeiten einfach abarbeiten. Und umgekehrt, wenn wir ein solches Element aus der Liste sehen, dann ist das immer irreduzibel. Wir haben also wirklich beides, und das finde ich wichtig. Gucken wir uns das näher an. Alpha ZI ist irreduzibel genau dann, behaupten wir hier, wenn eine von drei Möglichkeiten zutrifft. Die erste Möglichkeit ist, dass Alpha assoziiert ist zu 1 plus i. Okay, da haben wir dann also sowas wie 1 plus i, 1 minus i, minus 1 plus i, minus 1 minus i, okay, solche Sachen. Dazu kann man assoziiert sein, oder so ein Element kann man sein, dann ist man automatisch irreduzibel, das ist die eine Möglichkeit. Dann kommt die nächste Möglichkeit, Alpha ist assoziiert zu einer Primzahl, die Kongruenz zu 3 ist morphiert. Das heißt, wir sind sowas wie 3i. 3i ist assoziiert zu 3 und 3 ist so eine Primzahl, so eine träge Primzahl, so nennt man das, die bleibt halt, ne, die ist ein bisschen faul, die bleibt einfach irreduzibel in ZI. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass das Element so ist, dass es eine Primzahl teilt, die Kongruenz zu 1 ist von 4. Also dass es ein irreduzibler Teiler davon ist. Und wie dieser Fall in die Welt kommt, haben wir gerade gesehen im vorherigen Jahr. Das sind also die drei Möglichkeiten, wie man irreduzible Elemente in ZI finden kann. Möglichkeit A, ganz konkret, assoziiert zu 1 plus i und all diese Elemente haben Normwert 2. So findet man die. Zweite Möglichkeit, ich bin bis auf eine Einheit eine Primzahl, die halt Kongruenz zu 3 ist mal 4. Möglichkeit C, das ist die interessanteste, ich bin ein irreduzibler Teiler von einer Primzahl, die Kongruenz zu 1 ist. Und wir haben im Prinzip ja auch das Rezept gesehen, wie man dann auf diese Teiler kommt. So, das heißt, dann ist die Lage klar. Jetzt müssen wir das nur noch zeigen. Und die einfache Richtung ist die, dass wir uns diese drei Fälle angucken und dann immer sehen, ja, ist irreduzibel, passt, 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 denn das haben wir uns teilweise in den vorherigen Lemmata ja schon überlegt. Interessanter ist die andere Richtung, dass es also nicht noch irgendwelche anderen irreduziblen Elemente gibt, die da rumlaufen in dem Ring. Wir beginnen damit, dass die Leute aus A, B und C wirklich irreduzibel sind. Naja, wie machen wir das mal? Sei Alpha B in A, B oder C geschrieben. Und dann gucken wir uns jetzt die Fälle einfach kurz an. A. Dann gucken wir uns an, was mit 1 plus i los ist. 1 plus i hat Normwert 2. Mit Lemma 9.2 ist das Element also irreduzibel. Und alle Assoziierten davon dann auch. Das kann man sich auf verschiedene Arten überlegen. Erstens haben wir ganz allgemein in Ringen, in denen diese Konzepte überhaupt definiert sind, dass da Assoziierte von Irreduziblen wieder irreduzibel sind. Das Argument kann man draufwerfen. Wenn man möchte, kann man auch anders argumentieren mit der Norm. Wenn ich nämlich ein irreduzibles Element habe und dann ein Assoziiertes davon angucke, dann ändert sich der Normwert nicht. Denn ich multipliziere ja nur mit einem Element mit Norm 1, nämlich mit einer Einheit. Das heißt, alle Assoziierten davon haben auch Normwert 2. Das heißt, man kann nicht genauso argumentieren. Wie auch immer wir das machen, Fall A ist damit erledigt. Jetzt kommt Fall B. In Fall B habe ich eine Primzahl, die Kongruenz zu 3 ist, mod 4, oder was dazu assoziiert ist. Und naja, da diese Primzahlen selber irreduzibel bleiben mit irgendeinem Lemma, und die Assoziierten davon dann auch irreduzibel sind, haben wir da nichts zu zeigen. Das heißt, in B, da zitiere ich einfach Lemma 9 drauf. Und in C, da steht ja sogar, dass das Element Alpha assoziiert zu einem irreduziblen Teiler von irgendwas ist. Das heißt, es ist assoziiert zu einem irreduziblen Element und ist damit irreduzibel. Das steht da. Ich schreibe, steht da. Darf ich das? Das war die eine Richtung. Für die andere Richtung müssen wir uns jetzt ein Element Alpha schnappen aus ZI, nur mit der Voraussetzung, dass es dort irreduzibel ist und müssen dann irgendwie sehen, dass wir in diesen Möglichkeiten ABC landen. Wie können wir denn diese Informationen benutzen, die wir haben, die wenigen? Nicht null zu sein heißt ja zum Beispiel, dass die Norm von Alpha nicht null ist. Keine Einheit zu sein heißt, dass die Norm von Alpha auch nicht 1 ist. Das ist doch super. Jetzt ist die Norm von Alpha also mindestens 2. Denn es ist ja eine natürliche Zahl oder 0. Und wenn 0 und 1 raus sind, dann ist der Normwert mindestens 2 und ist deswegen durch eine Primzahl teilbar. Alle natürlichen Zahlen ab 2 sind durch eine Primzahl teilbar. Ah, dann schnappen wir uns doch mal so eine Primzahl. Die die Norm von Alpha teilt, in Z. P liegt in ZI, teilt also Alpha dann auch in ZI. Entschuldigung, die Norm von Alpha auch in ZI, das ist auch noch wichtig. Und jetzt möchte ich diese Primzahl P besser verstehen. Und zwar, indem ich mir jetzt davon einen irreduziblen Teiler hernehme in ZI. Und dann vergleiche ich dieses ganze Zeug, um jetzt die Möglichkeiten benutzen zu können, die es für diese Primzahl P gibt. Das kommentiere ich jetzt noch kurz ein bisschen weiter und dann fange ich wieder an zu schreiben. Also nochmal, die Idee ist, P teilt die Norm von Alpha. P ist eine Primzahl und für P gibt es jetzt nur 3 Möglichkeiten. P könnte die Primzahl 2 sein. Und wenn P ungerade ist, dann bleiben noch 2 Möglichkeiten übrig, nämlich kongruent zu 1 zu sein mit 4 oder kongruent zu 3. Und je nachdem, was da eintritt, haben wir ja schon Informationen, sodass also, wenn ich dann mit einem irreduziblen Teiler von P weitermache, ich in diesen verschiedenen Fällen diese Informationen benutzen kann. Das ist jetzt der Plan. Wir müssen also die ganze Zeit irgendwie mitdenken, dass wir ja einerseits natürliche Zahlen haben, aber andererseits lebt das ja auch alles im Ring ZI. Jetzt sei also Beta aus ZI ein irreduzibler Teiler von P in ZI. Ah, Moment. Jetzt kommt die Kreide hier so 2 mm scheibchenweise raus. Das ist nicht hilfreich. Zumal ich jetzt vergessen habe, was ich noch sagen wollte. Ich hatte gerade noch einen Kommentar. Eines Rings, und ich mache es einfacher und sage eines faktoriellen Rings, haben keine irreduziblen Teiler. Oh, das ist eine coole Prüfungsfrage. Jetzt ist nicht Prüfung, jetzt passiert Ihnen nichts, also? Ja?
Ist nur Elemente einhalten?
bei Einheiten gehe ich mit. Was ist mit dem Nullelement? Hat das irreduzible Teile?
Es gibt noch. Man kann ja nur auf irreduzible Teile am normalen Null rechnen.
Genau, das Nullelement wird von allem geteilt, also auch von irreduziblen Elementen. Das ist also leider auf langweilige Weise kein Beispiel, aber mit den Einheiten haben Sie völlig recht. Die Einheiten sind nicht durch irreduzible Elemente teilbar, in einem Ring, wo all diese Konzepte definiert sind. Okay, also überlegen wir kurz, P ist in ZI, P ist dort keine Einheit, denn P ist ja eine Primzahl, also nicht 1 minus 1 i oder minus i, und deswegen ist P durch ein irreduzibles Element in ZI teilbar und wir finden überhaupt so ein Beta. So, hier verwende ich also jetzt, dass ZI faktoriell ist und dass P keine Einheit ist. Und den Einwand finde ich wichtig hier, dass man einmal kurz überlegen muss, warum das geht. Satzzeichen und Klammern jetzt irgendwie nicht so super sind. Vielleicht so. Und jetzt gucken wir, wie wir die Infos zusammengepuzzelt kriegen. Wir fassen zusammen. Beta teilt P, so habe ich es gewählt. P war ein Teiler der Norm von Alpha und die Norm von Alpha ist Alpha mal Alpha Stern. Das heißt, das wird jetzt von P geteilt. Und das alles in ZI. Ich hoffe, ich darf das so schreiben, sonst beschweren Sie sich bitte. Beta teilt P, teilt Alpha mal Alpha Stern und teilen ist transitiv. Also haben wir jetzt das Beta, ein Teiler ist von Alpha mal Alpha Stern. Daraus folgt dann ganz viel, denn, Beta ist irreduzibel nach Voraussetzung und in faktoriellen Ringen sind irreduzible Elemente prim. Wenn Sie ein Produkt teilen, teilen Sie also einen der Faktoren. Jetzt teilt Beta also Alpha oder Alpha Stern. Aber Moment, Alpha war doch selber auch irreduzibel nach Voraussetzung. Das heißt, wenn Beta ein Teiler von Alpha ist, dann ist es schon dazu assoziiert. Es ist ja irreduzibel, also keine Einheit. Und wenn Beta ein Teiler von Alpha Stern ist, was auch irreduzibel ist, dann ist es halt assoziiert dazu. Prima, wir haben also anscheinend hier zwei Fälle. Beta ist assoziiert zu Alpha oder zu Alpha Stern. Die beiden Fälle laufen im Prinzip gleich. Ich glaube, dass ich nur einen besprechen möchte. Einmal kurz gucken. Ja, genau. Ich gucke mir nur den einen Fall an. Da Beta, Alpha und Alpha Stern alle irreduzibel sind, muss jetzt Beta zu Alpha oder zu Alpha Stern assoziiert sein. Und ich gucke mir nur den Fall mit Alpha an. Der andere geht genauso und jetzt wird langsam interessant, was mit der Primzahl P los ist. Gut, die drei Fälle für P habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, deswegen kann ich mich hier beim Schreiben kurz fassen. Der erste Fall ist, dass P gleich 2 ist. Gut, wir haben also 2 teilt das. Und dieses irreduzible Element Teil 2, und wir haben uns ja schon klar gemacht, 2 kann ich schreiben als 1 plus i mal 1 minus i. Diese beiden Teiler sind irreduzibel. Das heißt, in diesem Fall muss dann Beta assoziiert sein zu 1 plus i oder 1 minus i, was dasselbe ist. Das hat was damit zu tun, dass 1 plus i sich interessant bezüglich assoziiert sein in komplexer Konjugation verhält. Das ist ein Sonderfall, das passiert nicht so oft im Ring der ganzen Gaußschen Zahlen. Dann ist also Beta als Teiler davon und deswegen auch Alpha zu 1 plus i assoziiert. Oder zu 1 minus i, aber die beiden sind auch assoziiert. Gut, Das war der erste Fall und das ist ja eine von den Möglichkeiten, die in der Charakterisierung stehen, nämlich unter A und deswegen haben wir nichts weiter zu tun. Jetzt kommt der zweite Fall, das ist nämlich P kongruent zu 3 ist mal 4. Ah, dann ist P ja selber irreduzibel in ZI. Und das heißt, dass die einzigen Teiler davon, die einzigen Irreduziblen, assoziiert sind dazu. Das heißt, in dem Fall haben wir, dass ein Vektor zu diesem Primelement P assoziiert sein muss. Das ist ja irreduzibel, das Ding auch. Und dann ist Alpha auch dazu assoziiert. Jetzt ist also P selbst irreduzibel in landen wir in Fall B. Und zum Schluss gucken wir uns an, was passiert, wenn P kongruent zu 1 ist mal 4. Ich hätte ja eine winterfeste Kreide. Oder wahlweise auch temperaturunempfindliche Kreide, ist mir egal. So, wo waren wir? P ist kongruent zu 1 mal 4. Dann haben wir uns überlegt, in Lemma 9.4, gehen wir mal kurz dahin zurück, wie das aussieht. Da ist Lemma 9.4. Bei diesen P-Zahlen, die kongruent zu 1 mal 4, da haben wir uns überlegt, dass man die schreiben kann als Produkt eines irreduziblen Elements mit dem Komplex konjugierten. Und das heißt, dass die einzigen irreduziblen Teiler von P in diesem Fall die Kumpels von diesen beiden Elementen sind, also von dem einen und von dem dazu komplex konjugierten. Und das bedeutet, dass dann Beta ein solcher Teiler sein muss und dann Alpha eben auch, weil es ja dazu assoziiert ist, dann landen wir in Fall C aus dem Satz. Ausführlich hin, sondern ich habe es erklärt und schreibe nur hin, dass wir dann im Fall C sind. Wer möchte, dass ich in den anderen beiden Fällen auch noch hinschreibe, wo wir da landen? Also A, B, bla bla. Das habe ich jetzt nur mündlich gemacht, aber wenn Sie möchten. Wer möchte, dass ich das noch ergänze? Niemand? Okay. Alles mit der Kurzfassung einverstanden. Dann haben wir den Satz jetzt fertig gewiesen. Nochmal kurz überlegen, was haben wir gemacht? Wir hatten eine Aussage, Alpha aus ZI ist irreduzibel genau dann, wenn irgendwas gilt. Und dann haben wir uns zuerst dieses, was gelten soll, angeschaut, diese drei Fälle, und haben gezeigt, dass die Elemente in jedem Fall irreduzibel waren in ZI mit verschiedenen Methoden. Und dann haben wir umgekehrt geguckt, was passiert, wenn wir irgendein irreduzibles Element hernehmen, wie landen wir dann in diesen drei Fällen. Und die Idee war, quasi das Zusammenspiel von ZI und Z zu benutzen, und dass wir etwas wissen darüber, wie Primzahlen sich in ZI verhalten. Dafür gab es diese Lemmata-Frucht. So haben wir das zusammengepuzzelt. Und natürlich mit der Normfunktion. Und dass wir wissen, was mit Einheiten ist. Und so. Okay, der Rest von Kapitel 9 teilt sich jetzt auf in Spaß mit Kongruenzen und Spaß mit anderen Gleichungen, die eher so eine quadratische Geschmacksrichtung haben. Und wo wir dann einerseits Wissen über ZI benutzen, aber andererseits auch Wissen über quadratische Reste. Und ich möchte mal einen kleinen Vorgeschmack mit Ihnen besprechen. Wir haben echt überraschend viel Zeit. Der Vorgeschmack, bei dem wir jetzt einfach schon mal anfangen, uns ein bisschen damit zu beschäftigen, ist der Zwei-Quadrate-Satz. Und der wird häufig Fermat zugeschrieben. Dieser Zwei-Quadrate-Satz erklärt, welche natürlichen Zahlen man als Summe von zwei Quadratzahlen schreiben kann. Und ich habe dir schon häufiger hier gesagt, ich finde solche Fragen toll, die kann man in der Schule besprechen oder auch in der Straßenbahn oder so. Es ist super einfach, solche Fragen zu stellen. Aber mit Schulmathematik kommt man nicht weit. Wohingegen man, wenn man so ein bisschen Theorie über die Ringzepi hat, man das in kurzer Zeit beantworten kann. Der Beweis ist nicht sehr schwierig mit dem, was wir jetzt wissen. Okay, gucken wir erstmal, was der Satz behauptet. So, was steht denn da? Wir haben eine natürliche Zahl k, und k haben wir in einer Primfaktorzerlegung hingeschrieben, und die Primfaktorzerlegung ist in folgender Weise organisiert. Erst steht vorne die Zweipotenz, die drinsteckt in k, deswegen haben wir diese Zahl j, und j ist aus R0, weil es ja auch sein könnte, dass die Zahl ungerade ist, und dann wäre halt der Exponent an der 2 0, deswegen ist es mit eingeschlossen. Vorne steht also 2 hoch j, das ist der 2-Anteil. Dann kommen die Primzahlen mit entsprechenden Potenzen, die kongruent zu 3 sind hot 4. Und danach kommen dann die Primzahlen mit entsprechenden Potenzen, die kongruent zu 1 sind hot 4. Ich organisiere also meine natürliche Zahl mit ihrer Primfaktorzerlegung in dieser Weise. Wenn ich zum Beispiel die Zahl 30 hätte, dann würde ich die nach dieser Vorschrift so organisieren. Vorne steht die 2, das heißt j wäre 1. Dann kommt 3, weil 3 ein Primteiler ist, der kongruent zu 3 ist mod 4, das heißt, der kommt zuerst. Und dann kommt noch 5. 5 ist kongruent zu 1 mod 4, kommt deswegen ans Ende. Das heißt, hier passt das, was ich sowieso der Größe nach machen würde, damit zusammen, was da im Satz steht, wie man das machen soll. Das heißt, so organisiert man die Primfaktorzerlegung. Und der Witz ist jetzt, dass diese Eigenschaft, als Summe von zwei Quadratzahlen darstellbar zu sein, nur davon abhängt, was mit diesen Primzahlen los ist, hier in der Mitte, die kommen zu 3 sind von 4. Nur auf die muss ich gucken, alle anderen sind egal. Finde so ruhig weiter, das stört mich nicht. Sehr beinahmlich. Hier ist nämlich, was los ist. Man kann k als Summe von zwei Quadratzahlen schreiben, genau dann, wenn die Exponenten an diesen Primzahlen in der Mitte, die kongruent zu 3 sind mod 4, wenn die gerade sind. Und sonst halt nicht. Und das ist doch total erstaunlich. Hä? Wieso? Und hier zum Beispiel sehen wir, da in der Mitte bei der 3, da ist der Exponent 1, der ist ungerade. Das heißt, wir wissen jetzt, ohne nachzurechnen, ohne auszuprobieren, dass man 30 nicht als Summe von zwei Quadratzahlen schreiben kann. Ist das nicht toll? Ich finde das toll.
Also, dass alle gerade sind, würde ja auch gelten, wenn wir keine solchen Exponenten haben, richtig?
Keine gibt es nicht, sondern dann steht, also entweder steht die Primzahl da und kommt vor und dann ist der Exponent mindestens 1 oder nicht, dann steht sie gar nicht erst da.
Okay, also zum Beispiel für 1 funktioniert es ja nicht und das würde ja gehen mit n und m gleich 0.
Ja, dann sind die Exponenten gerade in dem Sinne, dass halt überhaupt keine zu 3 kongruente Primzahlzerlegung vorkommen. Das ist der Fall, dass quasi der Exponent 0 da steht für all diese Primzahlen und dann, und das ist eine Summe von 2 Quadrat. Klar, 1 ist 1 Quadrat plus 0 Quadrat. Ja, das muss man wissen, ich bin Ihnen dankbar für die Frage. Man muss natürlich wissen, dass bei Summen von 2 Quadraten erlaubt ist, dass eine der Quadratzahlen einfach 0 ist. Quadratzahlen sind Summen von zwei Quadraten. Das eine ist halt 0. Okay, was noch? Noch irgendwelche Fragen zur Notation oder so? Das ist wirklich ein kleines Wunder. Ich mag diesen Satz sehr gerne. Und wir gucken mal, was wir hier als Beweisstrategie haben. Wir beginnen damit, dass wir uns überlegen, dass diese Eigenschaft, Summe von zwei Quadraten zu sein, sich mit Produktbildung verträgt. So, das ist vielleicht erstmal überraschend, aber ist der Schlüssel für die eine Beweisrichtung. Deswegen möchte ich das jetzt auch gerne noch mit Ihnen besprechen. Das ist also jetzt der Anfang des Beweises von Satz 9.6. Ist die Nummer richtig? Ja. Und da zeigen wir diese Hilfsbehauptung Stern. Falls nämlich zwei natürliche Zahlen a und b sich als Summe von zwei Quadraten schreiben lassen, dann auch das Produkt. Und wie machen wir das? Naja, dass man so eine Zahl als Summe von zwei Quadraten schreiben kann, also zum Beispiel als x Quadrat plus y Quadrat, heißt, dass man die Zahl in Zi als Produkt schreiben kann, x plus iy mal x minus iy. Denn wenn man das dann ausrechnet, kommt ja genau diese Summe von zwei Quadraten raus. Aha, wir benutzen also jetzt den Ring Zi. Thank you. sein heißt, dass man der Normwert einer ganzen gaußschen Zahl ist. Und naja, wenn jetzt A Normwert einer ganzen gaußschen Zahl ist und B auch, dann auch das Produkt, weil ja die Norm sich mit der Produktbildung verträgt. War das Teil A, die Rechenregel mit der Norm und den Multiplizieren. Gut, dann ist also auch A mal B ein solcher Normwert und deswegen ist dann auch A mal B eine Summe von zwei Quadraten, denn alle Normwerte sehen ja so aus. Hier lernen wir nebenbei noch was anderes. Wir lernen nämlich, dass wir in Zukunft entscheiden können, welche natürlichen Zahlen als Norm einer ganzen gaußschen Zahl vorkommen können und welche nicht. Auch interessant. Ich glaube, da kommt sogar im Workshop was zu. Ich glaube, ich habe da Aufgaben zu vorbereitet. Möchte ich mal kurz schauen, ob ich hier einen Beweis noch mehr aufgeschrieben habe? Genau. Einen ersten Eindruck davon, warum man sich diese Primzahlen, die hinten stehen, nicht weiter angucken muss, bekommt man, wenn man sich überlegt, naja, diese Primzahlen kann man offensichtlich schreiben als ein Element aus ZI mal das komplexe Konjugierte, das steht in Lemma 04, und das ist ja nichts anderes als die Norm von diesem Element. Das heißt, alle Primzahlen, die kongruent zu 1 und mod 4 sind automatisch Summe von 2 Quadraten durch diese Eigenschaft und die müssen wir uns nicht kümmern. Und was ist mit der 2-Potenz vorne? Na, um die müssen wir uns auch nicht kümmern, denn 2 ist 1 Quadrat plus 1 Quadrat. 2 ist eine Summe von Quadraten und deswegen sind alle Potenzen von 2 auch Summen von Quadraten mit Eigenschaft Stern. Jetzt haben wir also schon besprochen, dass bei dieser ganzen Geschichte überhaupt nur die Primzahlen eine Rolle spielen, die kongruent zu 3 sind und 4, der Rest ist egal. Das ist der, also das wird dann, wenn wir das Montag zu Ende beweisen, wird das der Witz sein, dass wir uns erstmal überhaupt darauf verständigt haben, welche Primzahlen sind dann dieser Zerlegung interessant. Wir haben jetzt gesehen, die 2 sind interessant, die zu 1 kongruenten Primzahlen sind nicht interessant, sondern nur die anderen. Und dann können wir am Montag ganz in Ruhe den Rest des Beweises machen. Jetzt ein super Moment, um zu unterbrechen und Ihnen eine längere Mittagspause zu geben. Wir sehen uns später. Ja.